Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Heute mit Katja Bigalke und Martin Böttcher. Hallo.
Und mit einem tollen Vorschlag. Wie wäre es, wenn uns Facebook, Google und Co. für jeden Klick, für jede Information, die wir preisgeben, bezahlen würden?
Klar, das klingt jetzt erstmal ein bisschen utopisch, aber die großen Plattformen generieren mit unserem Zutun ja schon jetzt große Werte. Die Idee, uns daran dann auch in irgendeiner Form zu beteiligen, ist also gar nicht so abwegig. Wir stellen gleich verschiedene Gedankenmodelle zum Thema vor und sprechen dann auch darüber, was die für unsere Gesellschaft bedeuten würden.
Außerdem beantworten wir bei uns in der Sendung die Frage, ob es der Reddit-Podcast Endless Thread wert ist, abonniert zu werden. Reddit will damit seine besten und interessantesten Geschichten in Hörbares umwandeln. Die Idee klingt gut, aber klingt auch der Podcast gut? Dazu später mehr.
Ja, und Computerspiele werden uns in dieser Stunde dann auch beschäftigen. Wir lassen uns erzählen, was ein sinnvolles Spiele-Remake von einem überflüssigen unterscheidet.
Viel Stoff, den wir schon mal sacken lassen können, während unserer ersten Musik. 7-Hour Darkness Invasion aus London mit Another Song.
Topic.
Ja, und vorab vielleicht mal ein paar Zahlen. Aktuell leben auf der Erde etwa 7,5 Milliarden Menschen. Facebook meldet über 2 Milliarden aktive User. Etwas gerundet bedeutet das dann, jeder vierte Mensch nutzt das soziale Netzwerk.
Bei solchen Zahlen sollte man vielleicht gar nicht mehr von sozialem Netzwerk sprechen, sondern ein alles umspannender Datensammler. Das trifft es wohl eher. Jeder Klick, jedes Posting, jedes Like verrät etwas über uns. Facebook sammelt die Informationen, macht sie zu Geld. Fast 40 Milliarden Dollar Umsatz im letzten Jahr durch Werbung bei einem Gewinn von fast 16 Milliarden Dollar.
Ja, und das ist viel, viel Geld. Erwirtschaftet, um das noch einmal zu betonen und zu sagen, durch die Daten und die Aktivitäten der User. Immer mal wieder gibt es deshalb natürlich auch Überlegungen, wie diese User dann am Gewinn auch beteiligt werden könnten.
Legitime Überlegungen, auch wenn das Landgericht Berlin gerade geurteilt hat, dass das zur Verfügung stellen von Daten nicht als materieller Verlust anzusehen ist. Facebook darf seine Dienste deshalb nach wie vor als kostenlos bewerben.
Aber ist das die richtige Entscheidung? Und was für eine Kraft hat bei einem so globalen Unternehmen ein Berliner Landgericht? Wir sprechen gleich mit dem Tech-Journalisten Adrian Lobe über einen möglichen Paradigmenwechsel in Sachen Entlohnung für Online-Tätigkeit. Vorher aber klären wir das Technische. Wie wäre das denn überhaupt möglich, Nutzerinnen und Nutzer für inhaltliche Arbeit im Netz überhaupt zu entlohnen? Jan Rähm stellt das Projekt Steemit vor, ein Micropayment Dienst für soziale Netzwerke.
Aufmerksamkeit sei die Währung der sozialen Netzwerke, so heißt es oft. Ein vergleichsweise neues Netzwerk setzt diese Erkenntnis konsequent um. Bei Steem ist jede Aktion digitales Geld wert.
Steem was built to empower people across the world. The Steem blockchain has many ways for the regular person to earn cryptocurrency.
Keine 10 Sekunden nach Start des offiziellen Steem-Erklärvideos verdiene Geld. Genauso sehen die Ergebnisse aus, wenn man nach Steem im Netz sucht. Wie verdiene ich schnell Geld? Steam macht dich reich. Tausende Dollar für deine Inhalte. Dabei sagen die Macher hinter dem Netzwerk, es geht um mehr. Der Reihe nach. Grundsätzlich ist Steam ein soziales Netzwerk, das auf einer Blockchain basiert, so wie viele Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum. Anders aber als bei anderen sozialen Netzwerken sollen nicht die Betreiber das große Geld machen, sondern die Nutzer. Sie sollen nicht nur mit dem Posten von Inhalten Geld verdienen, sondern auch dann, wenn sie kommentieren oder Beiträge bewerten. Jeder Klick ist eine winzige Steam-Währungseinheit wert. Dank der Blockchain will Steam aber nicht nur Inhalte monetarisieren, vielmehr soll das Netzwerk nicht manipulierbar und nicht zensierbar sein, denn alle Inhalte landen in der Blockchain, der verteilten Datenbank. Mitmachen kann jeder, bitte aber unter echter Identität. Eine Vorstellung in dem Netzwerk mit derzeit etwas mehr als 300.000 Mitgliedern gehört zum guten Ton.
In social media applications, Steam rewards users with Steam dollars and voting power for posting and curating quality content from all over the internet.
Fester Bestandteil von Steam sind seine drei digitalen Währungen. Zwei davon sind reine digitale Währungen auf der Plattform. Die dritte aber, Steam Power, ist ein Gradmesser für den Einfluss eines Nutzers im Netzwerk. Je mehr jemand davon besitzt, umso mehr Gewicht haben dessen Texte und Kommentare, die Likes und Dislikes.
50% of Steam's content rewards are paid as Steam Power, which gives the winners more power to curate content and get Steam rewards. And the other 50% of all Steam's content rewards are paid in Steam Dollars, which drives their use.
Steam und Steam Dollar lassen sich in reale und andere Kryptowährungen tauschen und andersherum. Selbst die Währung für den Einfluss, Steam Power, lässt sich, so gibt es das White Paper her, einfach kaufen. Hier setzt ein Kritikpunkt an. Einfluss auf der Plattform Steam lässt sich also nicht nur durch gute Inhalte, sondern ganz schnöde via Geld erlangen. Böse Zungen würden jetzt sagen, nicht anders also als in der analogen Welt. Bleibt unterm Strich, Steam ist eine weitere Plattform, die irgendwas mit Blockchain macht. Allerdings eine, die eine neue, mögliche Lösung für das Problem, Bezahlung von Content-Produzenten bietet, wenn auch nur für die Mitglieder von Steam. Das Gros der Internetnutzer allerdings tummelt sich derzeit weiter bei Facebook, Google und Co.
Jan Rehm über den Micropayment-Dienst Steemit. Nur ein Ansatz, so etwas wie eine Entlohnung für unsere Aktivitäten im Netz zu erzielen. Jeder Klick, jede Aktion generiert ein kleines bisschen Digitalwährung.
Ein anderer Ansatz, nicht unsere Aktionen und unsere Zeit werden bezahlt, sondern das, was viel mehr wert ist, nämlich unsere Daten bzw. das, was diese Daten preisgeben. Über die verschiedenen Modelle werden wir gleich mit dem Wissenschaftsjournalisten Adrian Lobe sprechen.
Aber erst nochmal Musik, und zwar von Elliot Wilder aus Boston. Impatient heißt sein Song.
Thank you.
Elliot Wilder, Impatient. Zurück zu unserem Topic. Entlohnung für das, was wir alle so im Netz tun. Jeder Klick ein Micropayment oder doch lieber Geld für die privaten Daten, die wir von uns preisgeben?
Wir haben mit Adrian Lobe über die verschiedenen Aktivitäten oder Alternativen gesprochen. Lobe ist freier Journalist mit Schwerpunkt Netzthemen und Digitales. Und als erstes wollten wir von ihm wissen, wie er die Ansätze bewertet. Sollen Daten als Kapital gesehen werden oder ist es die Arbeit, die entlohnt werden müsste?
Also Jaron Lanier hat zu dieser Frage vor ein paar Wochen einen Aufsatz geschrieben unter der Überschrift »Should we treat data as labor? Sollen wir Daten als Arbeit betrachten?« Und er kontrastiert im Grunde zwei Modelle. Zum einen Daten als Kapitalismus und das andere Modell Daten als Arbeit. Dieses Daten als Kapitalismus behandelt Daten wie so eine Art Nebenprodukt oder etwas Statisches, was wir, um diese etwas unsägliche Ölmetapher nochmal zu bemühen, als Rohstoff vorhanden haben, den die Tech-Konzerne oder die Lehnsherren, um in diesem neofeudalistischen Modell zu bleiben, abschöpfen können. Demgegenüber das Daten als Arbeitsmodell sieht Daten als etwas Dynamisches an, dann hat man den Anknüpfungspunkt mehr in der Generierung von Daten, also zum Beispiel, wenn ich mit meinem Smartphone herumlaufe und irgendwelche Bewegungsdaten generiere oder auf Facebook Posts teile oder Bilder hochlade, dann haben wir also hier einen Prozess, den wir als Arbeit betrachten und der als etwas Wertvolles gilt und so Lanier in eine Art Datenarbeitsmarkt überführt werden müsse. Das heißt, wir schöpfen Wert und müssen dafür in irgendeiner Form entlohnt werden.
Und wenn man sich jetzt darauf einigt, das soll entlohnt werden, die Erhebung von Daten, das Klicken, was auch immer, alles, was da zusammenkommt, wer soll das denn letztendlich bezahlen? Von wem soll das Geld kommen?
Also es gibt verschiedene Modelle. Ich sag mal, der Frage vorgelagert ist eigentlich die Frage, sind Daten überhaupt eigentumsfähig? Ja, da gibt es unter Juristen seit ein paar Jahren einen heftigen Streit darüber. Und Daten sind zunächst mal etwas Immaterielles. Deshalb ist auch die Ölanalogie schief, weil bei Öl hat man einen materiellen Stoff, da kann man das, plastisch anfassen. Bei Daten, die sind jetzt irgendwo wabern, diffundieren auf irgendwelchen Serverfarmen, da kann man jetzt also gar keine genaue Eigentümer oder die Juristen sagen Besitzer, Besitztumsstruktur herausdefinieren. Und ein Vorschlag, so Lanier, wäre, dass die Nutzer ein Entgelt bekommen, also so wie ich für die Überlassung meiner Arbeit bei einer Unternehmensberatung, bei einer Bank oder bei Daimler am Fabrikband Geld bekomme, bekomme ich dafür, dass ich meine Daten Facebook kostenlos überlasse, eben ein gewisses Entgelt. Und die Prämisse dieser Überlegungen ist, dass durch die Automatisierung, die Fortschritte der künstlichen Intelligenz immer mehr Arbeitsplätze wegfallen. Wir haben bei Amazon mittlerweile fast ein Gleichverhältnis zwischen Robotern und den Mitarbeitern in den Logistikzentren, die aufgrund ihrer mechanistischen Arbeitsweise Amabots genannt werden. Und da ist die Überlegung, wenn es denn irgendwann keine Arbeit mehr gibt, also wenn wir auf eine Postarbeitsgesellschaft zusteuern, dann müssen wir den Begriff der Arbeit erweitern, so Lanier, und eben darunter auch subsumieren Tätigkeiten wie irgendwelche Posts oder Chats auf Facebook, die wir im Moment noch als Freizeit betrachten, um dann dieses drohende Ungleichgewicht zwischen der Kapitalisierung von Tech-Konzernen und den nicht vorhandenen Nutzerentgelten auszugleichen. Ein anderes Modell wäre sozusagen, dass der Facebook-Nutzer, es sind ja mittlerweile 2 Milliarden, als eine Art Ich-AG auftritt. Also das ist ein Gedanke, den hat Jennifer Lynn Moran, eine Aktionskünstlerin, mal durchdacht, die gesagt hat, also ich habe ja hier meine Daten und ich verkaufe einfach mein Datenportfolio mit meinen gesamten psychologischen Daten, meinen Arbeitsmarktdaten und verlange dafür roundabout 7.000 Pfund, also etwas zwischen 7.000 und 8.000 Euro und trete damit als Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt auf. Lanier denkt das ein bisschen anders. Er sagt, Facebook müsse für die gigantische Marktkapitalisierung von über 500 Milliarden Dollar, also ungefähr das Bruttoinlandsprodukt von Schweden, jedem der Nutzer einen Arbeitslohn auszahlen. Und es ist auch ein ganz interessanter Gedanke, weil Facebook hat mittlerweile über 2 Milliarden Nutzer. Das wird in den Medien immer so als soziales Netzwerk apostrophiert. Aber im Grunde ist Facebook die größte Fabrik, die größte soziale Fabrik der Welt. Und wenn wir also tatsächlich diese Marktlösung durchführen und Facebook ein Gehalt ausbezahlt, also um eine Hausnummer zu nennen, ein Facebook-Profil hat nach Schätzungen 40 bis 100 Dollar wert. Wenn wir jetzt also einmal diese Auszahlung machen, dann können sie ja nicht mal einen Monat von leben. Das heißt, man muss ein anderes Modell entwickeln. Und Ich finde die umgekehrte Variante, um die Wertigkeit dieser Daten nochmal zu betonen, eigentlich interessanter, was zum Beispiel Zeynep Tufekci vorgeschlagen hat, die Techniksoziologin. Sie hat gesagt, meine Daten sind so wertvoll, dass ich bereit bin, monatlich einen Obolus, eine Gebühr von $20 zu entrichten, unter der Prämisse, dass Facebook diese Daten eben nicht monetarisiert oder kapitalisiert. Das heißt, ich bin bereit, für meine Privatsphäre zu bezahlen. Also das hat natürlich wieder das Problem, dass vielleicht irgendwann, oder wir haben es im Grunde schon, die Frage aufkommt, naja, muss man sich jetzt Privatsphäre leisten können? Wird das ein Luxusgut? Und meiner Ansicht nach ist die informationelle Selbstbestimmung, die das Bundesverfassungsgericht ableitet aus unseren Grundrechten, so konstitutiv, dass wir die eigentlich gar nicht verpreisen oder monetarisieren dürfen, sondern das ist ein Grundrecht, das gilt einfach. Und das darf man nicht irgendwo auf eine Waagschale auf den Markt werfen und sagen, das biete ich jetzt auch noch an auf dem Markt der Datenökonomie.
Ja, vor allen Dingen würde das ja auch nicht das Problem lösen, dass in Zukunft die Leute immer weniger Arbeit haben und von irgendwas leben müssen. Ja.
Aber was würde das denn Ihrer Meinung nach gesellschaftlich ändern, wenn wir uns darauf einigen, irgendeine Art von Entlohnung muss es dafür geben?
Also ich habe ein Problem mit diesem Modell aus folgendem Grund, weil wenn wir sagen, dass Daten einen gewissen Mehrwert konstituieren, dann haben wir natürlich ein Problem, dass wir den Arbeitsbegriff unheimlich weit ausdehnen und die Logik des Kapitalismus perpetuieren, weil dann sind sozusagen Tätigkeiten wie mein Herzschrittmacher, der smarte Herzschrittmacher, der meinen Biorhythmus aufzeichnet, dann ist es auch Arbeit. Oder wenn ich nachmittags joggen gehe und der Fitness-Tracker meine Schritte zählt, dann ist es auch Arbeit. Und ich habe da Bedenken, dass wir im Grunde die Lohnabhängigkeit noch verschärfen oder verstärken, weil Leute dann angewiesen sind, darauf ihre Daten zu verkaufen. Und andere wiederum sich sagen können, ich muss das gar nicht machen, sondern ich kann meine Daten in einer sicheren Cloud speichern und muss die sozusagen nicht auf dem Arbeitsmarkt irgendwie herantragen. Und wir müssen, glaube ich, gesellschaftspolitisch eine Debatte darüber führen, was eigentlich sozusagen diese hohen Kosten kostenloser Daten bedeutet. Das Landgericht Berlin hat vor kurzem entschieden, dass es nicht wettbewerbswidrig sei, dass Facebook die Werbeaussage tätigt, unsere Daten oder Facebook ist kostenlos. Die Kläger, der Verbraucherverband oder die Verbraucherzentrale hatte argumentiert, dass man diesen Dienst ja nicht unbedingt in Euro bezahlen müsse, sondern auch mit seinen Daten. Dieses Urteil des Landgerichts ist aber dann doch nicht so naiv, wie man jetzt vielleicht bei der Tenorierung denken könnte, sondern es hat durchaus anerkannt, dass es auch eine Beeinträchtigung immaterieller Güter gibt. Und ich glaube, da müssen wir so die gesellschaftliche Debatte hinführen, dass wir nicht so einem materialistischen Gedanken von Arbeit verhaftet sind, sondern Arbeit vielschichtiger sehen müssen. Also emotionale Arbeit, kognitive Arbeit. So sind eigentlich auch die Facebook-Nutzer, ja, systemimmanent gezwungen, eigentlich immer Emojis oder irgendwelche anderen Symbole zu verschicken, die dann am anderen Ende von Algorithmen ausgewertet werden. Und der große Unterschied ist eben, dass Facebook diese Emotionen oder Präferenzen algorithmisch auch konstruieren kann. Also es gab mehrere Versuche, in denen Nutzergruppen manipuliert wurden. Da sprechen wir von Größenordnungen von 600.000-700.000 Leuten, also die Größe einer mittelgroßen Stadt. Und dann kann man einfach über die Modifikation dieser Algorithmen bestimmte News in den Newsfeed einspeisen und darüber die Präferenzen der Nutzer steuern. Das ist also zum anderen nicht nur eine Fabrik, sondern auch ein hochmanipulatives System.
Vielleicht aber trotzdem nochmal auf den Punkt gebracht. Eigentlich ist die Idee, wir können unsere Daten verkaufen, wir sind Herr unserer Daten, wir können damit Geld verdienen. Das ist sozusagen auch eine Art und Weise, wie wir uns die Arbeit der Zukunft vorstellen, die uns ermöglicht, auch damit zu überleben. Das könnte ja auch eine utopische Vision sein, wo man sagt, jetzt kommen wir dieser Idee von Marx ein bisschen näher, dass wir endlich tun und lassen können, was wir möchten, fischen, philosophieren. Das könnte ja auch funktionieren, wenn wir jetzt unsere Daten sozusagen als Arbeit anerkennen. Auf der anderen Seite hat das natürlich so eine total dystopische Variante, wo man, ja, im Grunde genommen werden wir alle zu sehr passiven Konsumenten und unser Verhalten wird von uns ausgesaugt sozusagen und weiterverwendet und das wird sozusagen kapitalisiert. Also zu welcher Vision tendieren Sie denn da?
Ich glaube, die Automatisierung, wenn sie so weiterläuft wie jetzt, wird irgendwann zu der Frage führen, ob wir den konservativen Wohlfahrtsstaat, wie wir ihn in Europa haben, noch weiterführen können oder ob wir das bedingungslose Grundeinkommen ausbezahlen müssen. Und das wird irgendwann, das ist meines Erachtens nach auch schon politisierungsfähig und wird hier auch in den politischen Prozess eingespeist werden. Wir wissen eigentlich auch gar nicht, was ist jetzt eigentlich Automatisierung, was ist künstliche Intelligenz. Wir reproduzieren sozusagen meistens PR-Stichwörter, die uns aus irgendwelchen Konzernen herausgegeben werden. Es ist meines Erachtens nach gar nicht so sehr die künstliche Intelligenz, die als neue Arbeitsform auftritt, sondern das, was in der Literatur mal als Heteromation, als eine Art Mischform zwischen maschineller und menschlicher Intelligenz bezeichnet wird. Schauen Sie sich diesen neuen Supermarkt Amazon Go in Seattle an. Da gibt es ein kassenloses System, wo Sie Einkäufe mit Ihrem Amazon-Konto abbuchen. Da gibt es also keine Kassierer mehr. Trotzdem müssen Sie als Kunde mit an diesem Modell arbeiten, in dem nämlich der Laden mit Videokameras Sie ständig überwacht und schaut, sind Sie jetzt glücklich vor dem Schokoladenregal oder sind Sie vielleicht skeptisch vor dem Waschpulver. Also da wird sozusagen auch nochmal emotionales Kapital, kognitives Kapital aus uns abgeführt, ohne dass darüber eine Debatte stattfindet. Und das führt natürlich wieder zu dem Punkt, wo wir uns fragen müssen, was ist uns Privatsphäre noch wert? Wie wollen wir eigentlich den Übergang von einer Informations- in eine Überwachungsgesellschaft moderieren? Und diese ganzen Geschäftsmodelle führen eigentlich dazu, dass die Datennutzung immer mehr auch, zumindest die kommerzielle Datennutzung, immer mehr zu einer Hypothek für unsere Privatsphäre wird. Und als jemand, der, wie ich, den Datenschutz gestärkt sehen möchte, finde ich diese Monetarisierungsmodelle, die jetzt Lanier oder andere vorschlagen, bedenklich.
Sagt der Wissenschaftsjournalist Adrian Lohbe. Wir haben mit ihm über einen möglichen Paradigmenwechsel gesprochen. Entlohnung unserer Aktivitäten im Netz.
Aus Argentinien kommt die Band Tortuga de Mar und ich sag's jetzt nochmal, Tortuga de Mar, das ist eine Meeresschildkröte und in den Songs der Band, in denen geht es dann auch oft ums Maritime inklusive Meeresrauschen. Hier ist ihr Song Cuando no puedas dormir, wenn du nicht schlafen kannst.
Thank you. Breitband, Medien und Meinungen.
Das haben wahrscheinlich alle mitbekommen. Seit gestern ist bekannt, Deniz Yücel ist frei. Er wurde aus der Haft in der Türkei entlassen und ist mittlerweile auch wieder in Deutschland angekommen. Die Meldung, über die wir uns in dieser Woche am meisten gefreut haben.
Er hat sich auch in einer ersten kurzen Videobotschaft zu Wort gemeldet, die sein Freundeskreis dann bei Twitter veröffentlicht hat. In der bedankt er sich bei allen, die sich für ihn eingesetzt haben, spricht aber auch von einem bitteren Nachgeschmack.
Es bleibt etwas Bitteres zurück. Ich habe meinen kleinen Nachbarn, mit dem ich die letzten 2 Monate zusammen war, Oğuz Uslay, einen türkischen Journalisten, zurückgelassen, der nur wegen seiner journalistischen Tätigkeit in Haft sitzt. Mein Freund Ahmet Şık und viele andere Journalistinnen und Journalisten, die belasse ich im Gefängnis zurück. Ich lasse andere Menschen zurück, die nichts aus keinem anderen Grund im Gefängnis sitzen, als weil sie eine oppositionelle Meinung haben zu diesem Regime.
Es ist also längst nicht wieder alles gut. Deshalb werden wir natürlich weiter über die Situation der Journalistinnen und Journalisten in der Türkei berichten.
Die anderen Meldungen der Woche hat jetzt Tim Wiese für uns. Hallo Tim.
Hallo.
Die Schufa, die bekannteste Einrichtung, die in Deutschland ja über die Kreditwürdigkeit vieler Verbraucher entscheidet. Eine Initiative will jetzt den Schufa-Score knacken. Was steckt dahinter?
Ja, Open Schufa heißt die Initiative von den Organisationen Algorithm Watch und Open Knowledge Foundation. Kurz gesagt will man eben rausfinden, wie die Schufa eigentlich zu ihrer Bewertung kommt. Warum da nach Ansicht der Initiative Aufklärungsbedarf besteht, das fasst der Kabarettist Arne Semsrott in einem YouTube-Video so zusammen.
Alle möglichen Unternehmen geben der Schufa alle möglichen Daten über mich und daraus berechnet die Schufa, ob ich ein guter Mensch bin, also im kapitalistischen Sinne. Niemand weiß, wie dieser Schufa-Score genau zustande kommt. Diskriminiert die Schufa vielleicht nach Wohnort, Geschlecht, sozialem Umfeld oder Herkunft? Ich tippe auf ja.
Tja, und um für mehr Transparenz zu sorgen, bittet die Initiative um Mithilfe. Zum einen läuft eine Crowdfunding-Kampagne, um Geld für eine Untersuchung einzusammeln. Außerdem setzen die Initiatoren auf Datenspenden von Verbrauchern, wie Matthias Spielkamp von Algorithm Watch erklärt.
Das heißt, Sie sollen Ihre Schufa-Auskunft beantragen, die Sie kostenfrei bekommen. Und wenn Sie die dann haben, die kommt leider per Post und nicht elektronisch, dann stellen wir eben diese Software zur Verfügung, mit der Sie die Schufa-Auskunft selber einscannen können und uns schicken können, sodass wir dann die Daten anschließend auswerten.
Gibt es denn schon eine Reaktion der Schufa, Tim?
Ja, vorneweg muss man vielleicht noch sagen, dass die Datenschutzbehörden von Bund und Ländern die Algorithmen der Schufa durchaus kennen. Außerdem hat der Bundesgerichtshof bestätigt, dass die genauen Formeln ein schützenswertes Betriebsgeheimnis sind. Darauf bezieht sich jetzt auch die Schufa in ihrer Stellungnahme und spricht von einer Gefahr für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Die Dienstleistung der Schufa könnte dann auch aus anderen Ländern angeboten werden, die weit geringere Ansprüche an Datenschutz und Datensicherheit stellten. Außerdem zeigt man sich verwundert, dass die Initiative sich ausschließlich auf die Schufa konzentriert. Und tatsächlich gibt es Mitbewerber wie Avato Infoscore, ein Unternehmen der Bertelsmann-Gruppe. Deshalb sollte vielleicht auch nicht unerwähnt bleiben, dass sich Algorithm Watch auch mit Mitteln der Bertelsmann-Stiftung finanziert. Ich habe deswegen bei der Initiative auch nochmal nachgefragt. Antwort: Man fokussiere sich auf die Schufa, weil das schließlich der Marktführer sei. Die Forderung, Scoring-Prozesse nachvollziehbarer zu gestalten, die richte sich aber an alle Auskunftsdateien.
Kommen wir zu einem anderen Thema. Wir haben ja hier bei Breitband schon öfter mal über Trollarmeen berichtet. In dieser Woche wurde nun auf tagesschau.de aufgedeckt, wie diese sich organisieren. Was haben denn die Kollegen rausgefunden?
Es geht um die Gruppe, die sich Reconquista Germanica nennt. Dahinter steckt wohl die rechtsextreme identitäre Bewegung und die AfD-Organisation Junge Alternative. Die Gruppe, die ist hierarchisch organisiert, eben wie eine Armee. Da gibt es Oberbefehlshaber, Generäle und Gefreite. Und über eine Chat-Plattform werden dann Befehle ausgegeben und manipulierte Fotos sowie anderes Propagandamaterial ausgetauscht. Ja, und Befehle können zum Beispiel sein, Attacken auf politische Gegner, aber auch die gezielte Manipulation von Videobewertungen. Dafür bedienen sich die Gruppenmitglieder unzähliger Fake-Accounts. Teilweise geben sie sich sogar als Flüchtlinge aus. Tja, und nach Informationen von tagesschau.de war in dieser Woche eine Attacke auf den ARD-Film Aufbruch ins Ungewisse geplant. In der Fiktion, da ging es um die Flucht von Menschen vor rechtsextremen Diktaturen in Europa nach Afrika. Und der Film hat die Rechtsextremen auf die Palme gebracht. Zum Beispiel wollte man dann auf Twitter für ordentlich Stimmung gegen den Film sorgen und unter dem Hashtag Aufbruch ins Ungewisse einen Shitstorm veranstalten. Das hat aber wohl nicht so ganz funktioniert, wie geplant zumindest. Grund dafür könnte sein, dass der Betreiber der Chat-Plattform die Trollarmee loswerden will. Mehrfach hat man da anscheinend in den letzten Tagen die digitale Infrastruktur der Gruppe gelöscht. Die Gruppe, die überlegt jetzt wohl auch, auf Server in Rumänien auszuweichen.
Danke, Tim Wiese war das für diese Meldung und deine Einschätzung dazu.
Gehen wir jetzt nach Kolumbien. Daher stammt Data Fetal nämlich, eigentlich muss man sagen, denn sie behauptet von sich selbst, sie käme aus einer dystopischen Zukunft und sei per Zeitmaschine zu uns geflohen. Deshalb macht sie wohl jetzt auch rückwärts gerichtete Zukunftsmusik, auch bezeichnet als Retro-Wave. Im Fall des Titels Data Fetal wird der noch untermalt mit Katzenjammer-Sounds.
Besprechung.
Das Spiel Shadow of the Colossus ist gerade in einer Neuauflage erschienen. Bei Kennern löst das sehr große Neugierde aus. Und das liegt daran, dass dieses Spiel, in dem man den göttlichen Auftrag erhält, 16 Giganten zur Strecke zu bringen, Kultstatus genießt.
Das war allerdings nicht immer so. Als es 2005 für die PlayStation 2 erschien, da waren die Kritiker noch nicht so hingerissen von diesem doch vergleichsweise einfachen Auftrag und der doch ziemlich reduziert dargestellten Spielewelt ohne wirklich großen Schnickschnack.
Aber irgendwann wurde dieser Raum, der da dem Spieler auch zum Reflektieren gelassen wird, zur Kunst erklärt, zur Kunst deklariert. Und das macht den Fall des jetzigen, mittlerweile zweiten Remakes für die PlayStation 4 für uns so interessant.
Weil es nämlich im Prinzip jetzt auch um die Frage der Restaurierbarkeit geht. Also wie restauriere ich ein Kunstwerk, das gleichzeitig auch funktionieren, also den aktuellen Ansprüchen von Gamern gerecht werden soll? Diese Frage besprechen wir jetzt mit dem Kulturwissenschaftler Christian Huberts. Hallo.
Hallo.
Vielleicht zu Beginn, um das Genre mal einzuordnen, von dem wir hier sprechen. Was ist denn eigentlich ein künstlerisch wertvoller Computerspielklassiker? Wodurch zeichnet der sich eigentlich aus?
Nun, normalerweise, wenn wir im Kontext von Computerspielen von einem Klassiker reden, meinen wir einen Design-Klassiker. Also ein Spiel, dessen Game Design einfach in idealer Weise so gestaltet ist, dass das Spiel Spaß macht und unterhält. Bei einem künstlerischen Computerspiel muss es nicht unbedingt der Fall sein. Da geht es vielmehr darum, dass das Spiel über sein Design hinaus oder gerade durch das Design, selbst wenn es mal auch schlecht erscheinen mag, Bedeutung erzeugt, generiert, anbietet. Der Philosoph Daniel Martin Feige redet davon, dass ein künstlerisches Computerspiel, dort spielen die Spielenden sich selbst durch. Das heißt, sie haben auch eine Erfahrung mit sich selbst. Sie müssen sich selbst reflektieren beim Spielen.
Also Spiele sind das dann, und die als künstlerisch bezeichnet werden können, die so eine Art Resonanzräume bieten. In einer Kritik des neuen Spiels jetzt, Shadows of Colossus oder umgekehrt, wurde ein ganz interessanter Vergleich gezogen zwischen einem denkmalgeschützten Gebäude und einem Kunstcomputerspiel, die beide der Restaurierung ja bedürfen. Da wurde dann gesagt, bei einem Gebäude, bei einem realen Gebäude jetzt, geht es in erster Linie um das Äußere, also um die Hülle, die man da konservieren will. Bei dem Spiel hingegen geht es um das Innere. Sehen Sie das auch so?
Genau. Computerspiele als Kunstwerk müssen ja immer verstanden werden, auch in ihrer Medialität, in das, was sie auch ausmacht. Und das ist eben das Game Design, die Spielregelstrukturen, die dort quasi angeboten werden. Und bei einem Remake geht es vor allen Dingen darum, dass die erhalten bleiben oder im Idealfall in einer Art und Weise verbessert werden, die die Aussage des Spiels dann eben nicht verzerrt oder verändert.
Kommen wir mal ganz konkret zu Shadow of the Colossus. Das Remake ist ja sehr gut aufgenommen worden, eben auch als restauriertes Original. Sie finden es aber trotzdem nicht so gelungen, vergleichen es sogar mit der Badewanne, einem Kunstwerk von Joseph Beuys, die durch einen Irrtum vom augenscheinlichen Unrat befreit und gesäubert wurde. Warum?
Genau. Sie haben ja eben schon angesprochen, dass Shadow of the Colossus so ein bisschen wie ein Resonanzraum funktioniert. Es ist ein Spiel, was früher auch stark dafür kritisiert wurde, dass es so leer scheint, dass man diese 16 Kolosse tötet und dann in eine Spielwelt zurückkehrt, die einen quasi kein Feedback gibt, die nicht sagt, oh, was du getan hast, war schlecht oder was du getan hast, war gut, und die auch wenig Ablenkung bietet. Also man konnte dort eigentlich nur noch zum nächsten Koloss reiten. Das Remake hat jetzt auch im Sinne der besseren Verkaufbarkeit und so, also im Sinne des besseren Preis-Leistungs-Verhältnisses, dem noch mehr hinzugefügt. Was jetzt zum Beispiel passiert ist, wenn wir einen der Kolosse töten, herrscht im Original Stille, und im Remake bekommen wir jetzt ein sogenanntes Achievement, also etwas, das in so Mainstream-Computerspielen recht beliebt ist, wenn man ein Level schafft, dass man dann wie so eine Art kleine Medaille bekommt, die noch mit akustischem Signal eingezeigt wird. Und nun quasi am Höhepunkt der künstlerischen, ästhetischen Leistung des Spiels hört man so ein banales Pling und mehr oder weniger so einen herzlichen Glückwunsch, dass sie einen Koloss getötet haben. Und das geht natürlich der Botschaft des Spiels völlig entgegen, das eigentlich eher versucht hat, die Spieler eben in sich selbst durchspielen zu lassen, eben in diese Unsicherheit zu versetzen, ob das, was sie tun, eigentlich richtig ist. Und jetzt gibt es halt einen Anhaltspunkt dazu.
Also diese selbstreflexive Ebene ist sozusagen gekappt worden dafür, dass man vielleicht das Spiel ein bisschen lustiger und bunter gestaltet, ja?
Genau, Achievements sind eben Standard heutzutage in Spielen. Und die Menschen, die das Spiel remaked haben, Bluepoint Games, die haben andere Spiele auch neu aufgelegt und dort eben auch immer Achievements hinzugefügt. Nur waren das eher so klassische Unterhaltungsspiele und nun hatten sie es eben mit einem Kunstgegenstand zu tun. Und sie haben sich viel Mühe gegeben tatsächlich, nur dann in solchen Details im Prinzip nicht genau aufgepasst. Und da ist es dann ein bisschen tatsächlich wie mit Joseph Beuys Badewanne. Da hat dann jemand einfach kein Kunstwerk gesehen, sondern eben den Gebrauchsgegenstand Badewanne und hat den halt restauriert und sauber gemacht.
Ja, oder im Zweifelsfall, ich erinnere mich an den Fall der Putzfrau, die, glaube ich, diesen Jesus übermalt hat und das ganze Kunstwerk dadurch entstellt hat. Das vielleicht auch noch eine ganz gute Analogie. Aber heißt das, wir brauchen so einen Anforderungskatalog für die Restauration auch von Computerspielen?
Ja, ich glaube, dass das jetzt langsam notwendig wird. Also noch ist so ein Spiel wie Shadow of the Colossus ja wirklich ein Ausnahmefall. So ein Ausnahmefall, der immer häufiger eintritt. Aber jetzt beginnt erst die Zeit, wo man merkt, dass man Spiele nicht mehr einfach so optimieren kann, in dem Sinne, dass man quasi einfach nur Hindernisse beseitigt, dass man die Auflösung erhöht, die Grafik verbessert. Bei einem Spiel, wo es um Spielspaß geht, ändert es nichts an dem Spiel und dem Spielspaß. Nur jetzt haben wir einfach Gegenstände, die dadurch auch in ihrer Bedeutung quasi in ihrem Kunstcharakter verändert werden. Und das braucht ja neue Aufmerksamkeit oder bessere Aufmerksamkeit für solche Details. Weil in Kunst gibt es eben keine unwichtigen Details mehr. Da ist plötzlich alles potenziell wichtig für die Bedeutung des Werks.
Mehr Aufmerksamkeit bräuchte es dann vielleicht auch eine Art gesellschaftliche Institution, die darüber wacht und die schaut, bei welcher Kunst so eine Restauration sinnvoll ist. Das ist ja auch klar, dass die Spielefirmen, die sich da jetzt engagieren, in erster Linie ökonomisch handeln. Aber da bräuchte man ja dann wahrscheinlich eine Institution, die da so ein bisschen drüber steht, um das dann auch als wertvoll zu deklarieren, oder?
Genau, im Prinzip muss da in Zukunft mehr gezielte Kultur- und Kunstpolitik betrieben werden. Es passiert ja auch jetzt schon seit einigen Jahren, dass Museen sich dem Computerspiel widmen und auch stärker darauf achten, Computerspiele zu archivieren in ihrer Originalform idealerweise. Nur selbst dort werden halt oft Unterschiede gemacht. Vor einigen Jahren zum Beispiel wurden 14 Computerspiele, mittlerweile sind es noch ein paar mehr, in das Archiv, in die Sammlung des MoMA in New York aufgenommen, aber eben auch nicht als Kunstgegenstände, sondern als Designgegenstände. Da legt die Kuratorin der Sammlung sehr viel Wert drauf, auf diesen Unterschied. Das heißt, Computerspiele sind eben dort auch eher mit einem Bauhaus-Bürostuhl vergleichbar als jetzt mit einer Mona Lisa oder so.
Der Kulturwissenschaftler Christian Huberts hier bei Breitband. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Neon Pink, dazu kommen wir jetzt, denn so heißt dieser Elektropop-Song mit Fistelgesang und Bim-Bam-Glocken. Gemacht hat ihn Elliot Fox aus Kansas.
Wake me. Shake me to my core. Hate me. Or love me till my
fade away. Hold me or scold me till I break. And mold me and fold me into perfect shape.
Podcast-Kritik.
Wenn man im Netz Geschichten finden will, dann wird man auf jeden Fall bei der Online-Community Reddit fündig. Einer der beliebtesten Plattformen im Internet.
Denn hier wird wirklich alles geteilt. Lustige GIFs, Verschwörungstheorien, private Liebesgeschichten. Und die werden bewertet und kommentiert. Und so entstehen teils endlose sogenannte Threads.
Und genauso Endless Thread heißt nämlich nun auch ein Anfang des Jahres gestarteter Podcast von der National Public Radio Station WBUR und eben Reddit. Theresa Sickert hat ihn für uns gehört.
What happens when you listen in to more than 140,000 different communities?
Made up of 330 million users.
That get 14 billion page views a month.
You hear a lot of stories.
Reddit gehört zu den beliebtesten und einflussreichsten Internetseiten der Welt. Viele bekannte Memes sind hier entstanden. Einige sollen sogar zum Wahlerfolg des heutigen US-Präsidenten Donald Trump beigetragen haben. Und deshalb verspricht der Podcast Endless Thread ganz selbstbewusst die faszinierendsten Geschichten des Internets.
But like, unless I'm totally misjudging you, you're not really exploring the anxiety-inducing corners of the Internet.
That's fair. I don't go online to be stressed out.
Okay, you ready?
Moderator Ben Brock Johnson ist der männliche Internet-Nerd, der die Fakten kennt. Produzentin Amory Sievertson, der weibliche Noob, der sich für den Host ein wenig dumm stellt, damit der seine Geschichten erzählen kann.
Amory, do you know what the people's elbow is?
The people's elbow? No, I have no idea.
Der dümmliche Sidekick ist unnötig. Er befeuert das Vorurteil, nur Männer würden sich in diesem Internet auskennen. Denn auch jemand, der sich noch nie in den Reddit-Foren rumgetrieben hat, kann Endless Thread wunderbar folgen. Es geht nicht darum, wie die achtpopulärste Seite des Internets funktioniert, sondern es geht um die Geschichten hinter den Foreneinträgen. Johnson nimmt die Hörer direkt mit zu den Posts und zu den Leuten dahinter.
Sid is a Redditor.
Johnson beschreibt das Video von Sid. Schade ist, dass es nirgends einen Link gibt, mit dem man sich das Original anschauen könnte. Sid erzählt also seine Story, wie er bei einem Wanderunfall abrutscht, in einen reißenden Fluss fällt, kurz vor einem Wasserfall und sich nur schwer an einem Felsen halten kann. Lässt er los, stürzt er in die Tiefe.
He's pretty sure he's gonna die.
Johnson hat das Video im Subreddit No 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 Yes gefunden. In dem Forum geht es um dieses Gefühl, man wüsste, was kommt. Und es ist gar nicht gut. Und dann geht es am Ende doch alles gut aus.
But they manage after a struggle to pull him onto land.
Puh, Gott sei Dank. Die No 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 Yes-Folge ist eine, bei der man mitfiebert. Auch bei der zweiten Story ist man gepackt. Es geht um ein Flugzeug, dessen Windschutzscheibe sich während eines Fluges von der Maschine löst. No, no, no.
No lives were lost on Flight 5390.
Yes. Doch nicht immer sind die Geschichten so spannend. Manche Episoden wirken fast wie eine Aneinanderreihung von langweilig produzierten Stellvertreter-Interviews, die etwa 30 Minuten eine Endless-Thread-Folge füllen sollen. Und sie fühlen sich ja irgendwie auch endlos an. Manchmal fällt es schwer, nicht auf Durchzug zu schalten. Aber dann kommt eine Woche später wieder eine Folge, die es in sich hat.
We found Shane on Reddit. And like so many of the stories you find on the internet, his story is almost unbelievable.
Shane Correia ist ein Typ, der als Jugendlicher von zu Hause abgehauen ist. Er ist homosexuell und seine Mutter kam nicht damit zurecht. Sein Vater, bei dem er erstmal untergekommen ist, glaubt, das ist nur eine Phase. Und als das nicht so ist, schmeißt er ihn raus. Shane ist obdachlos. Aber Shane wird etwas aus seinem Leben machen. Trotz aller Widrigkeiten.
Shane's crazy story involves a grisly crime, Jehovah's Witnesses, abuse, escape and a turtle who has lived through it all.
Die Getting Home-Folge gehört zu den eindrücklicheren Episoden von Endless Red. Hier gibt es nur eine starke Geschichte und einen starken Protagonisten. Kein Sammelsurium an irgendwie ganz interessanten Anekdoten aus einem Subreddit. Und auch keine peinlichen Einwürfe von Psychic Amory. Aber erzählt Endless Red wirklich die faszinierendsten Geschichten des Internets? Vielleicht noch nicht. Bislang haben die Macher sich eher an die kuriosen Themen gewagt, brisante Geschichten aber nicht angefasst. Zum Beispiel The Donald, das Subreddit, das Donald Trump gepusht haben soll. Oder solche Threads, die sich mit der Flüchtlingskrise beschäftigen oder in denen verächtlich mit Frauen umgegangen wird. Doch auch das gehört zu Reddit. Der Teaser zum Podcast lässt vermuten, dass solche Themen aber noch kommen.
Help us pull through and act like better people.
Reddit, aka the front page of the internet, is about to start making noise. And if the internet starts making noise,
will you listen?
Ja, ich denke, da würden wir wohl schon zuhören, wenn das Internet dann mal Lärm macht. Eine Podcast-Kritik von Theresa Sickert war das. Und damit sind wir jetzt schon fast am Ende dieser Breitbandausgabe angelangt.
Hier im Programm geht es gleich weiter mit unserem Theatermagazin Rang 1. Die Schauspielerin Ingrid Cavenne wird dort erzählen, warum sie das Internet für gefährlich hält. So, so.
Ein Gegensatz zu unserer Sendung.
Bis zu den Nachrichten noch lauten Klänge der Band Forest Music. In dem Instrumentalstück Liveform sind die deutlich erkennbar, diese lauten Klänge. Schönes Wochenende. Wünschen Martin Böttcher
und Katja Bigalke. Machen Sie es gut.
Tschüss.